Dieser Podcast wurde inhaltlich von Nikolaus Stapels zusammengestellt. In dieser Reihe erzählen wir wahre Geschichten aus der Welt der Cyberkriminalität, der IT-Sicherheit und digitale Risiken. Es sind Geschichten, die zeigen, wie schnell Unternehmen verwundbar werden können und wie wichtig es ist, aus den Fehlern anderer zu lernen, bevor man selbst betroffen ist. Ich bin Nora.
Und ich bin Nico.
Jeder von uns kennt ja dieses ganz bestimmte Gefühl. Du sitzt abends auf der Couch, hast unzählige Tabs im Browser offen, vergleichst Preise, schaust dir Bilder an und klickst dann endlich auf diesen einen Button, also diesen zahlungspflichtig buchen Button.
Oh ja, der Moment, wo man kurz die Luft anhält.
Genau. Und wenige Sekunden später flattert dann die Bestätigungsmail ins Postfach. Der Sommerurlaub an der Küste oder diese extrem wichtige Geschäftsreise rückt näher. In dem Moment fällt so eine gewisse Anspannung ab. Man freut sich halt.
Absolut. Man hakt das Thema gedanklich ab.
Richtig. Man vertraut einfach darauf, dass die digitale Infrastruktur im Hintergrund ihren Job gemacht hat und das Zimmer sicher reserviert ist. Doch heute nehmen wir dich mit in einen Deep Dive zu einem Fall aus dem Frühsommer 2026. Ein Fall, der genau dieses blinde Vertrauen in einen echten Albtraum verwandelt.
Und zwar in einen, der gar nicht so leicht zu durchschauen ist.
Ganz und gar nicht. Wir haben hier einen ganzen Stapel topaktueller Security Reports auf dem Tisch. Also von Saccharonyx, Malwarebytes, Techzine gepaart mit echt alarmierenden Meldungen direkt aus der europäischen Hotellerie.
Ja, die Berichte haben in der Branche wirklich für Aufruhr gesorgt.
Das glaube ich sofort. Und unsere Mission für diesen Deep Dive heute ist, wir wollen verstehen, wie die pure Wahrheit, also wirklich deine echten, unverfälschten Reservierungsdaten, zur gefährlichsten Waffe von Cyberkriminellen umfunktioniert werden. Okay, lass uns das mal auspacken.
Sehr gerne. Der eigentliche Hebel bei dieser ganzen Angriffsart ist nämlich, und das ist das Verrückte, gar nicht in erster Linie technischer Natur, sondern psychologischer.
Okay, wie meinst du das genau?
Naja, wir sind im digitalen Raum ja mittlerweile darauf trainiert worden, unseren Spam-Filter im Kopf nach ganz bestimmten Kriterien auszurichten. Wenn eine E-Mail unpersönlich ist, schlechtes Deutsch enthält oder von so einer ganz kryptischen Adresse kommt, dann löschen wir die.
Logisch, da schrillen sofort alle Alarmglocken.
Genau. Wenn aber hochspezifische, persönliche Details auftauchen, dann schaltet unser Gehirn quasi sofort auf Vertrauen um. Da wird man unvorsichtig.
Okay, dieses Szenario müssen wir uns mal plastisch vorstellen. Also, du hast vor 6 Wochen ein charmantes Boutique-Hotel gebucht, sagen wir mal in den Niederlanden, in Belgien oder vielleicht in Irland, weil das ja so die Kernregionen waren.
Richtig, da gab es eine massive Häufung.
Du denkst ja also nichts Böses. Plötzlich vibriert dein Smartphone. Eine WhatsApp-Nachricht leuchtet auf dem Display auf. Der Absender gibt sich als die Rezeption von genau diesem Hotel aus. Und jetzt wird es unheimlich.
Ja, jetzt schnappt die Falle zu.
In dieser Nachricht steht nämlich nicht einfach nur "sehr geehrter Kunde" oder so. Da steht dein voller Name. Da steht das exakte Anreisedatum, die Anzahl der Nächte, die Zimmerkategorie und, das finde ich den absoluten Wahnsinn, deine korrekte 12-stellige Buchungsnummer. Alles stimmt bis aufs Komma.
Und das baut natürlich eine enorme Glaubwürdigkeit auf.
Total. Und dann kommt eben die Falle. Eine angebliche Fehlbuchung im System oder ein Problem mit der Kreditkarte. Eine Zahlungsaufforderung. Du hast dann meistens so 24 bis maximal 48 Stunden Zeit, einen bestimmten Betrag über einen Link zu autorisieren. Ansonsten wird deine lang ersehnte Buchung einfach unwiderruflich storniert.
In der IT-Sicherheit nennen wir dieses Phänomen den Reservation Hijack Scam. Die Kriminellen machen sich hier das Prinzip des geteilten Geheimnisses zunutze.
Geteiltes Geheimnis. Erklär das mal kurz.
Also, als Gast operierst du unter einer völlig logischen, aber in dem Fall fatalen Grundannahme. Du denkst, die Details deiner Buchung sind ein exklusives Geheimnis zwischen dir, der Buchungsplattform und eben dem Hotel.
Ja klar, wer soll das sonst wissen?
Eben. Wenn dir also jemand auf WhatsApp exakt diese Daten präsentiert, folgert dein Gehirn automatisch, naja, der Absender muss legitim sein. Die normale Skepsis wird komplett ausgehebelt, weil der Kontext fehlerfrei ist. Es fühlt sich eher an wie ein sehr proaktiver, wenn auch stressiger Kundenservice.
Das ist wirklich ein faszinierender Aspekt. Wenn ich da meine Analogie ziehen darf, das ist nicht dieser klassische Einbrecher, der nachts mit einem Brecheisen an deiner Terrassentür hebelt.
Nee, überhaupt nicht.
Das ist jemand, der am helligsten Tag mit deinem eigenen Ersatzschlüssel die Vordertür aufschließt, hereinkommt, deinen Hund beim richtigen Namen nennt und ihn krault. Du würdest in dem Moment doch niemals auf die Idee kommen, dass das ein Fremder ist.
Das ist ein sehr passender Vergleich, ja.
Aber wenn wir das mal weiterdenken, also das ist ein Pushback, den ich hier bringen muss. Wenn diese Angreifer bereits so extrem tief im System sitzen, dass sie meine Buchungsnummer, mein Datum und meinen Namen haben, warum belasten sie dann nicht einfach direkt die Kreditkarte, die ich bei der Reservierung ja als Sicherheit hinterlegt habe? Warum dieser absurde Aufwand mit WhatsApp-Nachrichten und diesem künstlichen Zeitdruck?
Ja, das ist exakt der entscheidende Punkt, an dem viele Analysten anfangs auch echt stutzig wurden. Die Antwort liegt in der Natur der erbeuteten Daten. Bei diesen massiven Vorfällen, wie etwa der Hausbacks-Kampagne Anfang Juni 2026 oder auch den Angriffen im April davor, haben die Kriminellen oft überhaupt keine Finanzdaten in die Finger bekommen.
Moment, gar keine Finanzdaten? Keine Kreditkartennummern?
Nein, keine Kreditkartennummern, keine Prüfziffern, nichts. Moderne Buchungssysteme trennen nämlich Zahlungsdaten sehr häufig von den reinen Reservierungsdaten und verschlüsseln diese nochmal separat.
Ah, krass. Das heißt, die haben wirklich nur den Text.
Genau. Die Hacker haben also nur, in Anführungszeichen, den Buchungskontext gestohlen. Das Datum, das Hotel, den Namen. Sie besitzen die Fakten, aber eben nicht das Geld.
Ah, verstehe.
Und deshalb nutzen sie diese Fakten als perfekten Köder, um den Gast in so eine Situation zu manövrieren, in der er die Finanzdaten dann freiwillig auf einer gefälschten Zahlungsseite eingibt oder eine Echtzeitüberweisung freigibt.
Okay, wow. Sie wandeln also gestohlene Kontextdaten durch soziale Manipulation quasi in bares Geld um?
Exakt so funktioniert das Modell.
Das wirft für mich unweigerlich die Frage auf, wo dieses massive Leck überhaupt entsteht. Wenn ich auf einer renommierten Plattform oder direkt auf der Website von so einem traditionsreichen Hotel buche, dann gehe ich ja von einem geschlossenen System aus. Aber die Reports zeichnen da ein völlig anderes Bild, oder?
Ein ganz anderes Bild, ja. Das ist alles andere als geschlossen.
Allein bei dieser erwähnten Hausbacks-Kampagne sprechen wir ja von über 100 betroffenen Hotels in den Niederlanden. Und die Wellen schlugen ja bis nach Belgien und Irland. Es ist ja völlig absurd anzunehmen, dass sich Hacker da an einem Wochenende hinsetzen und manuell 100 individuelle Hotel-Firewalls knacken.
Völlig absurd, ja. Und genau das tun sie auch nicht. Wir betreten hier nämlich das Feld des Supply-Chain-Risikos, also der digitalen Lieferkette.
Okay, das musst du genauer erklären.
Gerne. Der moderne Tourismus ist im Hintergrund extrem fragmentiert und vernetzt. Wenn du ein Zimmer buchst, verbleibt diese Information nicht einfach auf einem isolierten Computer an der Rezeption in Amsterdam. Sie durchläuft ein riesiges, komplexes Ökosystem.
Also zig verschiedene Anbieter, die da mitmischen?
Genau. Da gibt es sogenannte Channel Manager, die die Verfügbarkeiten auf verschiedenen Portalen synchronisieren. Dann gibt es Property Management Systeme, kurz PMS, wie beispielsweise Gastrodat oder Check-in, die fungieren so als das zentrale Nervensystem des Hotels.
Das sind also die Firmen, die die Software für den Hotelier bereitstellen.
Richtig. Und um dir mal die Dimension zu verdeutlichen, im Frühjahr 2026 stießen Sicherheitsforscher auf einen ungeschützten, offenen Server im Netz. Darauf lagen 6,5 Gigabyte an reinen Buchungsdaten. Wir sprechen hier von 4,9 Millionen betroffenen Gästen.
4,9 Millionen. Das ist ja die Bevölkerung einer europäischen Metropole. Wahnsinn.
Mindestens, ja. Und auf diesem Server liefen automatisierte Python-Skripte, die haben systematisch 527 kompromittierte Hotel-Accounts einfach abgeerntet. Ein einziger kompromittierter Dienstleister in der Mitte oder eine einzige unsichere API-Schnittstelle in diesem Ökosystem fungiert plötzlich als Generalschlüssel zu hunderten Hotels gleichzeitig.
Das heißt, die greifen das Hotel selbst gar nicht an.
Genau. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, die Hacker greifen nicht das Hotel an. Sie greifen die unsichtbare Infrastruktur an, auf die sich das Hotel verlässt.
Okay, verstehe. Das ist also, als würde eine Diebesbande nicht mehr mühsam 100 einzelne Briefkästen in einer Straße aufbrechen, sondern sie übernehmen direkt das zentrale Postverteilzentrum der Stadt und fangen alle Briefe ab, bevor die überhaupt ausgeliefert werden.
Ein sehr gutes Bild, ja. Exakt das passiert da.
Das bedeutet im Umkehrschluss aber doch auch, dass die Hoteliers vor Ort völlig im Blindflug unterwegs sind, oder? Die lagern ihre IT an diese Dienstleister aus und ahnen nicht im Geringsten, dass ihre Gästedaten gerade massenhaft irgendwo im Darknet landen.
Es ist sogar noch schlimmer als ein reiner Blindflug. Es erzeugt nämlich eine total trügerische Sicherheit. Das führt dann zu echt absurden Situationen, in denen Hotelmanager gegenüber der Presse oder den Behörden vehement abstreiten, gehackt worden zu sein.
Weil sie denken, bei ihnen ist alles in Ordnung.
Richtig. Sie lassen ihre lokalen Rechner an der Rezeption überprüfen. Der Virenscanner meldet null Bedrohungen. Alles scheint völlig sauber. Und lokal betrachtet haben sie damit sogar recht. Aber sie haben die technologische Kontrolle über den Datenfluss eben längst an Dritte abgegeben.
Ah, okay. Die Komplexität dieser Schnittstellen lässt die Verantwortlichkeit also in so einer Grauzone verschwinden. Für dich als Gast ist das Hotel der Vertragspartner, aber technisch gesehen fließen deine Daten durch Serverfarmen von Subunternehmern, deren Namen du noch nie in deinem Leben gehört hast.
Genau so ist es. Und das macht die Verteidigung so unglaublich schwer.
Gut, wir haben jetzt verstanden, dass das Einfallstor meist irgendwo in dieser Lieferkette liegt. Aber lassen wir uns mal den eigentlichen Angriffsprozess auf diese Systeme genauer ansehen. In den Securenix und Marvelbytes Reports wird ja immer wieder eine hochprofessionelle russische Gruppierung namens Storm 1856 erwähnt und da speziell eine Kampagne namens Paltblush Iblix.
Ja, eine sehr aktive und gefährliche Gruppe.
Wenn diese Gruppen also nicht das lokale Netzwerk des Hotels hacken, wie verschaffen sie sich dann überhaupt diesen initialen Zugang zu den Konten auf den Buchungsplattformen oder den Channel-Managern?
Hier beobachten wir ein präzise orchestriertes Theaterstück in vier Akten, sage ich mal, das sich gezielt gegen die menschliche Schwachstelle richtet, nämlich das Hotelpersonal.
Okay, wie fängt das an?
Der Angriff beginnt mit einer maßgeschneiderten Phishing-Mail an die Rezeption. Die Angreifer tarnen sich beispielsweise als große Buchungsplattformen wie Booking.com und melden eine eskalierte Gästebeschwerde. Oder noch effektiver, eine plötzliche Stornierung mit einem extrem hohen Wert, oft weit über 1.000 Euro.
Puh, über 1.000 Euro? In der Hotellerie sind die Margen ja super eng und Kundenbewertungen sind einfach alles. Eine solche Mail löst doch bei einem Rezeptionisten sofortigen Stress und Panik aus.
Ganz genau, das ist das Ziel. Der Rezeptionist will das Problem schnellstmöglich lösen, bevor der Chef es merkt oder der Gast eine miese Ein-Sterne-Bewertung hinterlässt. Also klickt er in dieser E-Mail auf den Link, um sich die Details der vermeintlichen Stornierung anzusehen.
Und damit beginnt dann der technische Teil der Falle, richtig?
Richtig. Er landet auf einer präparierten Webseite. Die Reports beschreiben da, dass dort oft eine Fehlermeldung wie Loading is taking too long erscheint, gepaart mit so einem gefälschten Capture-Overlay, wo man beweisen soll, dass man ein Mensch ist.
Ach, diese nervigen Bilderrätsel. Das ist doch reine Hinhaltetaktik, oder? Um Frustration beim Mitarbeiter aufzubauen.
Exakt. Und während der Mitarbeiter ungeduldig darauf wartet, dass die Seite endlich lädt, eskaliert das Skript im Hintergrund. Der nächste Schritt ist dann ein echter visueller Schock, ein gefälschter Blue Screen of Death, also ein simulierter Systemabsturz.
Oh Gott, nein.
Doch. Der Browser des Mitarbeiters schaltet in den Vollbildmodus und zeigt diesen klassischen, gefürchteten blauen Windows-Fehlerbildschirm. Der Rezeptionist glaubt in diesem Moment wirklich, dass sein gesamter Arbeitsrechner gerade kollabiert ist. Die Panik erreicht den absoluten Höhepunkt.
Wahnsinn!
Und genau in diesem Moment der maximalen Überforderung bietet diese Webseite eine vermeintliche Rettung an. Das sogenannte Click-Fix-Manöver.
Hier wird es jetzt richtig interessant. Auf dem Bildschirm tauchen plötzlich Anweisungen auf, wie man diesen Systemfehler angeblich selbst beheben kann, ohne kleinlaut die IT-Abteilung rufen zu müssen.
Genau.
Der Mitarbeiter wird dann instruiert, eine bestimmte Tastenkombination zu drücken, oder? Also Windows-Taste plus R, um dieses Ausführen-Fenster zu öffnen, dann Steuerung plus V zum Einfügen und schließlich Enter.
Und in genau diesem Bruchteil einer Sekunde passiert das Unheil. Durch das Drücken von Steuerung plus V fügt der Mitarbeiter unbewusst ein bösartiges PowerShell-Skript ein, das die Webseite vorher klammheimlich in seine Zwischenablage kopiert hatte.
Ach du meine Güte!
Ja. Mit Enter führt er es dann einfach aus.
Das ist wirklich wie ein digitaler Jedi-Gedankentrick. Die Kriminellen versuchen gar nicht erst, die dicken Firewalls und Sicherheitssysteme von außen einzureißen. Sie manipulieren den Mitarbeiter psychologisch einfach so lange, bis er die Tür von innen freiwillig meilenweit aufreißt.
Besser kann man es kaum zusammenfassen.
Aber hier muss ich mal technisch einhaken. Sind die IT-Systeme in europäischen Hotels wirklich so naja, rudimentär abgesichert, dass ein simpler Befehl aus der Windows-Zwischenablage ausreicht, um ein komplettes System zu kompromittieren? Warum schlägt denn da der Windows Defender oder das installierte Antivirenprogramm nicht sofort Alarm?
Das ist die vielleicht wichtigste Frage dieses gesamten Deep Dives. Denn wie führt uns zu einer Technik, die die Cybersicherheitswelt aktuell extrem in Atem hält? Wir nennen das Living off the Land, kurz LOTL.
Living off the Land, also quasi von dem Leben, was das Land einem gibt.
Ganz genau. Die Hacker bringen in diesem Stadium nämlich überhaupt keine klassische Virendatei mit, die ein Scanner beim Download anhand ihrer Signatur erkennen könnte. Stattdessen nutzt dieses Skript aus der Zwischenablage harmlose, bereits im Windows-Betriebssystem vorhandene Werkzeuge.
Okay, hast du da ein Beispiel aus den Reports?
Ja, ein sehr prominentes Beispiel ist die sogenannte msbuild.exe.
Okay, was genau macht dieses Werkzeug normalerweise?
Das ist ein völlig legitimes Programm von Microsoft, das Softwareentwickler eigentlich nutzen, um Quellcode in ausführbare Programme zu übersetzen. Der Virenscanner sieht also, MS-Build wird gestartet, er erkennt die echte digitale Signatur von Microsoft und stuft den gesamten Vorgang als absolut vertrauenswürdig ein. Er winkt es einfach durch.
Unglaublich.
Ja, und die Hacker nutzen dieses vertrauenswürdige Werkzeug nun, um den eigentlichen Trojaner, in diesen Fällen oft eine Schadsoftware namens G-Red, direkt im Arbeitsspeicher des Rechners erst zusammenzubauen. Sie nutzen quasi die körpereigene Abwehr des Systems gegen das System selbst.
Das ist ja heimtückisch.
Definitiv. Wenn der Rezeptionist an diesem PC dann noch mit lokalen Administratorrechten angemeldet ist, was leider eine absolute Unart, aber gängige Praxis in super vielen Hotels ist, dann kann dieses Skript unbemerkt die Antivirensoftware deaktivieren, sich tief in der Registrierungsdatenbank verankern und gemütlich Passwörter für die Buchungssysteme abgreifen.
Wahnsinn. Um das nochmal kurz zusammenzufassen. Wir haben auf der einen Seite diese hochkomplexe, völlig unsichtbare Lieferkette aus Softwaredienstleistern und auf der anderen Seite Angreifer, die sich wie Geister durch das System bewegen, weil sie die eigenen Werkzeuge des Betriebssystems als Tarnkappe nutzen.
Das trifft's auf den Punkt, ja.
Wenn wir uns die Konsequenzen in den Berichten mal ansehen, wird einem wirklich schwindelig. Ein japanisches Hotel verlor umgerechnet fast 9 Millionen Yen, weil Zahlungsströme systematisch umgeleitet wurden. In Großbritannien registrierten die Behörden hunderte von Fällen mit kumulierten Schäden in Höhe von 37.000 Pfund.
Und das ist ja nur der direkte finanzielle Schaden durch den Betrug.
Eben. Wir haben ja noch gar nicht über die Reputationsschäden und dieses ganze regulatorische Minenfeld gesprochen. Unter der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, der DSGVO, gilt ja eine strenge Meldepflicht von 72 Stunden bei solchen Datenabflüssen. Booking.com musste beispielsweise 2021 bereits fast eine 500.000 Euro Strafe zahlen, weil sie einen Vorfall zu spät gemeldet haben.
Ja, die Behörden verstehen da mittlerweile absolut keinen Spaß mehr.
Die niederländische Datenschutzbehörde ermittelt ja auch gerade intensiv in diesem aktuellen Hospex-Fall. Wie können sich Hotels gegen so eine derart asymmetrische Bedrohung überhaupt wappnen?
Die Verteidigung muss hier auf mehreren Ebenen gleichzeitig greifen. Für Hotels ist es absolut kritisch, das Prinzip des Zero Trust zu implementieren. Also vertraue niemandem, überprüfe alles.
Was heißt das konkret für den Alltag an der Rezeption?
Das bedeutet, die Multifaktor-Authentifizierung, also MFA, ist für jeden Zugang zu Buchungsportalen oder dem PMS einfach nicht mehr verhandelbar. Ein gestohlenes Passwort darf allein keinen Wert mehr haben. Zweitens, strikte Rechtekonzepte. Ein Mitarbeiter an der Rezeption braucht keine Administratorenrechte auf Windows-Ebene. Wirklich niemals.
Das sollte eigentlich Standard sein, ja?
Ist es aber leider oft nicht. Drittens müssen Hotels ihre digitale Lieferkette auditieren. Sie müssen die Verträge mit Dienstleistern prüfen und sicherstellen, dass diese auch nachweisbare Sicherheitsstandards einhalten. Und zu guter Letzt ein robuster Incident-Response-Plan.
Also ein Notfallplan für den Ernstfall.
Richtig. Wenn das Leck auftritt, muss das Hotel in der Lage sein, sofort und extrem transparent mit den Gästen zu kommunizieren, um sie vor anstehenden Phishing-Wellen zu warnen, und zwar bevor die ersten WhatsApp-Nachrichten verschickt werden.
Wenn ich mir diese massenhaften Ausfälle anschaue, bei denen gleich hunderte Hotels durch einen einzigen Dienstleister kompromittiert werden, da frage ich mich echt, wie die Versicherungsbranche darauf reagiert. Die müssen doch gerade reihenweise den Panikknopf drücken, oder? Wie verändert sich da die Risikolandschaft für Berater und Cyberversicherungen?
Oh, enorm. Die Versicherer müssen ihre Risikomodelle wirklich grundlegend überarbeiten. Und zwar insbesondere im Hinblick auf sogenannte Kumulrisiken.
Das musst du genauer erklären, Kumulrisiken.
Ein physisches Kumulrisiko wäre zum Beispiel ein Hurrikan, der eine gesamte Küstenlinie trifft und zehntausende Häuser gleichzeitig zerstört. Ein digitales Kumulrisiko ist genau das, was wir hier sehen. Ein zentraler Softwareanbieter in der Lieferkette fällt einem Ransomware- oder Phishing-Angriff zum Opfer und plötzlich reichen 500 Hotels am selben Tag einen Schadensfall bei derselben Versicherung ein.
Oh wow, das ist natürlich ein Albtraum für jede Versicherung.
Absolut. Cyberversicherungen müssen dieses Domino-Szenario zwingend in ihre Prämienkalkulation aufnehmen. Zudem müssen sie sicherstellen, dass nicht nur dieser technische Forensikeinsatz abgedeckt ist, sondern eben auch die extrem hohen Kosten für DSGVO-Strafen, die Benachrichtigung von Millionen von Gästen und natürlich der langfristige Reputationsschaden inklusive Betriebsunterbrechung.
Okay, also was bedeutet das alles für uns? Wir reden jetzt die ganze Zeit über die Unternehmensseite. Aber versetzen wir uns noch einmal in die Lage des ganz normalen Reisenden. Wir predigen in der IT-Sicherheit immer, sei vorsichtig, nutze sichere Passwörter, pass auf, wo du klickst.
Ja, das ist das Standardmantra.
Aber in diesem speziellen Fall habe ich als Kunde ja absolut nichts falsch gemacht. Ich habe regulär über eine sichere Verbindung gebucht, ein komplexes Passwort verwendet und meine Daten nicht leichtfertig im Netz geteilt. Sind wir als Verbraucher dieser unsichtbaren digitalen Lieferkette am Ende des Tages völlig hilflos ausgeliefert?
Hilflos nicht, nein. Aber wir müssen anerkennen, dass sich die Spielregeln da draußen grundlegend geändert haben. Wir können uns einfach nicht mehr darauf verlassen, dass der Besitz unserer echten Daten ein Garant für die Identität des Absenders ist.
Das ist hart, aber wahr. Was können wir also tun?
Hier greift eine simple, aber echt extrem effektive 30-Sekunden-Regel für Reisende. Erstens, prüfe die Zahlungsart. Passt die plötzliche Aufforderung per Nachricht überhaupt zu den Bedingungen, die auf deiner ursprünglichen Buchungsbestätigung stehen?
Oft hat man ja schon bezahlt oder zahlt erst vor Ort.
Ganz genau. Zweitens, hinterfrage die Dringlichkeit. Kein seriöses Hotel der Welt storniert eine lange bestehende Buchung kommentarlos innerhalb von 24 Stunden ohne vorherige offizielle Eskalationsstufen. Und drittens, überprüfe den Kommunikationskanal.
Ja, das mit WhatsApp ist schon seltsam, oder?
Total. Warum sollte ein Hotel, das bisher ausschließlich über das sichere Portal der Buchungsplattform oder per E-Mail kommuniziert hat, dich auf einmal über WhatsApp kontaktieren? Die eiserne Regel lautet, klicke niemals auf Zahlungslinks in SMS oder Messengern. Niemals.
Sehr guter Rat.
Wenn du unsicher bist, geh auf die offizielle Webseite des Hotels, such dir dort die Telefonnummer heraus und ruf selbst an.
Diese 30 Sekunden durchatmen können einen buchstäblich vor einem massiven finanziellen Schaden bewahren. Wenn wir das Ganze jetzt noch einen Schritt weiter in die Zukunft denken, wird mir ehrlich gesagt wirklich mulmig.
Warum? An was denkst du?
Naja, wenn Cyberkriminelle heute schon unsere nackte digitale Realität, also unsere absolut korrekten Buchungsdaten nutzen, um uns psychologisch so in die Falle zu locken, was passiert eigentlich, wenn in sehr naher Zukunft künstliche Intelligenz in diese Gleichung aufgenommen wird?
Oh, das ist ein beängstigendes Szenario.
Stell dir vor, du bekommst keine WhatsApp mehr, sondern einen automatisierten Anruf. Die KI nutzt ein Deepfake-Stimmprofil des echten Rezeptionisten, den du vielleicht von einem früheren Aufenthalt sogar kennst. Sie spricht dich mit deinem Namen an, rattert deine echte Buchungsnummer herunter und baut diesen Zeitdruck perfekt moduliert am Telefon auf. Wie beweisen wir in ein paar Jahren überhaupt noch uns selbst gegenüber, was in der digitalen Welt echt ist und was nur eine extrem gut berechnete Täuschung?
Das wirft wirklich eine ganz entscheidende Frage auf. Es zwingt uns als Gesellschaft eigentlich dazu, den Begriff des Vertrauens im digitalen Raum und in der Kommunikationstechnik von Grund auf neu zu definieren. Wir werden technische Verifikationsmechanismen entwickeln müssen, die weit über das bloße Wissen von Fakten hinausgehen.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Denk daran, Cybersicherheit beginnt nicht erst beim großen Angriff, sondern bei den kleinen Entscheidungen im Alltag. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn gerne mit Freunden, Kolleginnen und Kollegen. Schreib uns auch gerne deine Gedanken zur Folge oder deine Ideen für eine der nächsten Episoden. Bis zur nächsten Folge, bleib aufmerksam und digital sicher.